Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, einmal den Pass bitte, die Bordkarte und bitte schön auf die Waage gehen. Wiegen vor dem Flug den eigenen Körper, das möchte die finnische Airline Finnair. Gibt's dann extra Essen oder mehr Beinfreiheit? Wir erklären das heute, wie das gemeint ist mit dem Wiegen vor dem Fliegen. Wir sprechen mit einem Piloten, wie er das mit dem Körpergewicht seiner Passagiere denn eigentlich so macht. Außerdem schauen wir uns an, ob das denn stimmt, was heute viele schreiben. Usbekistan, ein Land mit besonderem Nährboden für Terroristen. Der New Yorker Attentäter war Usbeke. Und wir reden über Fußball. Ein kurioser Fußballclub, bei dem Präsident Erdogan manchmal mitspielt aus Istanbul. Das alles gibt's heute, unter anderem auch mit Jörg Brunsmann. Schön, dass du mit dabei bist heute.
Hallo,
Abend.
Grüß dich.
Tilo Jan ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Angela Merkel für Hertha BSC Berlin auflaufen würde im Olympiastadion, dann wäre das schon ziemlich skurril. Wenn der türkische Präsident Erdogan aufläuft bei seinem Lieblingsclub in Istanbul, dann gibt's Beifall. Dieses Szenario mit Erdogan auf dem Fußballfeld, das gab's in der Tat in der Vergangenheit schon dort. Istanbul Başakşehir ist dieser Verein, ein Club mit besten Verbindungen zur Regierungspartei AKP. Und heute spielt dieser Club zu Hause gegen die TSG Hoffenheim in der Europa League. Sprechen wir also über diesen Verein mit Luise Sammann für Deutschlandfunk Nova in Istanbul. Grüß dich, Luise.
Hallo, guten Abend.
Sonst kennt man eher Beşiktaş, Galatasaray und Fenerbahçe aus Istanbul. Was ist Başakşehir für ein Verein?
Vor allem ein erfolgreicher in letzter Zeit, muss man sagen. Letztes Jahr war Başakşehir Vizemeister hier in der türkischen Super League. Dieses Jahr sind sie auch zurzeit Zweiter, nach 9 Spieltagen noch total ungeschlagen. Also die sind auf einem guten Weg.
Ist es ein Traditionsverein oder wie darf man das sehen?
Nein, eigentlich gar nicht. Das ist, macht ihn so interessant, diesen Verein. Der wurde 1990 gegründet als Betriebsklub der Stadtverwaltung Istanbul und war eher mäßig erfolgreich und wenig interessant lange Zeit. Ist dann 2014 aber in die erste Liga aufgestiegen und seitdem ein privater, normaler Verein, sage ich mal, also kein Stadtbetriebsverein mehr. Und ist eben seitdem wirklich auf einem sehr aufsteigenden Ast. Vor allem, das munkelt man eben wegen seiner Nähe zu Präsident Erdogan, der Vereinspräsident von Başakşehir. Das ist der Schwiegersohn von Erdogans Schwager. Also es gibt da auch familiäre Verbindungen.
Also haben wir es da mit so einer Art AKP-Club zu tun, oder wie?
Also offiziell kann man das natürlich nicht sagen, aber ja, die Vernetzung ist auf jeden Fall auffällig und augenscheinlich. Nicht nur dieser Vereinspräsident, sondern auch der Hauptsponsor ist eine Krankenhauskette namens Medipol hier in der Türkei, die auch von einem engen Erdogan-Vertrauten geführt wird. Und die sorgen für die gute finanzielle Ausstattung bei Başakşehir, mit der das Team, das eben inzwischen so erfolgreich ist, in den letzten Jahren zusammengekauft wurde, kann man sagen. Und auch das Bauunternehmen, das denen 2014 ein neues Stadion spendiert hat hier in Istanbul, ist bekanntlich AKP-nah. Das sind alles so Hinweise. Das Wichtigste ist vielleicht, dass Erdogan selber ganz offen sagt, dass Başakşehir hier sein Lieblingsclub sei. Und er hat, das hattest du ja gerade schon angesprochen, bei der Stadionveröffnung sogar im Başakşehir-Trikot mitgespielt, dreimal getroffen. Das Ganze wurde natürlich live im Fernsehen übertragen und bejubelt.
Das ist die Frage, wer sich auch traut, Erdogan zu faulen an dieser Stelle. Nutzt die Regierung denn Fußball in dieser Art und Weise für die Propaganda?
Also sie versucht es zumindest, das kann man glaube ich schon sagen. Die Türken sind große, große Fußballfans, Fußballverrückt könnte man auch sagen. Und die Vereine hier haben riesige Fanclubs. Bei den Gezi-Protesten 2013 zum Beispiel, da haben die Fans dieser drei großen Istanbuler Traditionsvereine, also Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, die haben da eine ganz große Rolle gespielt bei den Demonstrationen. Und danach hat es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Regierung versucht dort, also bei denen Einfluss zu üben, indem zum Beispiel Vereinsvorstände mit Erdogan-Leuten besetzt wurden und so weiter. Und das hat nicht so richtig geklappt. Also man konnte diese Traditionsvereine nicht so wirklich unter Kontrolle kriegen. Und es kann schon sein, dass man dann eben jetzt eher so einen weniger traditionsreichen Verein versucht, vor seinen Karren zu spannen. Ein Hinweis darauf ist vielleicht auch ein riesiges Plakat, das die Başakşehir-Fans neulich auf den Rängen aufgespannt haben, auf dem die Namen all derer aufgeführt waren, die bei dem Putschversuch am 15. Juli letztes Jahr ums Leben kamen. also die Märtyrer, wie man hier sagt, das wirkte schon sehr politisch und zwar in eine ganz bestimmte Richtung auf jeden Fall.
Wenn da so viel Platz ist im Stadion, dass man da ein Plakat aufhängen kann, heißt es, dass dieser Verein gar nicht so viel Fans hat oder was kann man zu denen sagen?
Das ist tatsächlich das Kuriose bei dem Ganzen. Der Verein hat wirklich Probleme, sein Stadion zu füllen. Tatsächlich kommen oft nur ein paar hundert Fans zu den Heimspielen und das, obwohl Istanbul, wie gesagt, absolut fußballverrückt ist. Der Hauptgrund dafür ist jetzt nicht unbedingt die politische Einstellung der Fußballfans, glaube ich, denn es gibt natürlich auch viele Fußballfans, die AKP wählen in der Türkei. Aber es ist eben so, dass wirklich keiner eine Chance hat gegen diese anderen drei Istanbuler Traditionsvereine, die ja die Meisterschaft hier seit Jahrzehnten unter sich ausmachen. Es hat nur zwei Ausnahmen gegeben in den letzten 40 Jahren, dass mal nicht einer von diesen drei Vereinen hier überhaupt die Meisterschaft geholt hat in der Türkei. Also die haben eine ganz gewachsene Fanstruktur und da kommt so leicht keiner gegen an, auch nicht, wenn Herr Erdogan auf der Tribüne sitzt.
İstanbul Başakşehir gilt als regierungsnaher Fußballclub, spielt heute Abend in der Europa League gegen TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat das Hinspiel 3:1 gewonnen. Informationen waren das live und direkt aus Istanbul für Deutschlandfunk Nova von Luise Sammann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jörg? Betriebsspionage.
Was willst du wissen?
Ich würde gerne mal wissen, ob du eine Stereoanlage hast.
Stereoanlage, was war das nochmal? Meinst du jetzt hier so Bluetooth-Lautsprecher, Internetradio, was meinst du?
Ist auch egal, CD-Player?
Ja, steht irgendwo hinten im Regal, staubt ein. Keine Ahnung.
Wie hörst du unterwegs Musik?
Ja, mit dem Smartphone, was sonst? Hast du gedacht, ich renne irgendwie mit dem Walkman rum?
Du weißt ja, dann ist auch kein Wunder, dass Sony irgendwie so abgestürzt ist, wie sie abgestürzt
jetzt
sind.
Jetzt weiß ich, wo du hin willst.
In den letzten Jahren, ja, da ist der Elektronikkonzern ja richtig runtergerauscht. Jetzt aber ist Sony merkwürdigerweise wieder da. Wie haben die das denn bitte schön geschafft?
Ja, nicht mit mir. Das heißt doch vielleicht schon, ich weiß es nicht so genau, weil vieles, was Sony uns heute verkauft, das taucht gar nicht mehr als Sony-Produkt bei uns auf, sondern der Konzern, der stellt viel Mikroelektronik her, die zum Beispiel in Smartphones verbaut wird. Kamerasensoren zum Beispiel, da haben sie fast ein Monopol. Wenn du dein Ding aufschrauben würdest, wahrscheinlich käme da ein Sony-Bauteil bei rum. Dann natürlich die PlayStation, die kennen wir, das ist immer noch eines ihrer wichtigsten Produkte und alles zusammen hat das den Gewinn auch ordentlich nach oben geschraubt. Im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich so rund 2 Milliarden Euro. Das ist für Sony der höchste Gewinn seit 20 Jahren.
Sind die denn auch fit für die nächsten Jahre?
Na, so die richtigen Knaller, die fehlen immer noch. Sowas wie damals der Walkman, damit haben die echt Milliarden verdient, aber das ist längst vorbei. Was sie machen, sie setzen viel auf Mobiltechnik, Smartphone-Zubehör, da haben sie einiges an Neuigkeiten vorgestellt und sie haben auch einen ganz alten Knochen wieder ausgegraben. Oh, ich glaube, man erkennt es nicht so richtig, es sollen Bellen sein.
Ja, ich hatte gerade an diesen mit der Fernbedienung, diesen Hund, den man hinter sich herzieht, gedacht.
Der mit der Duracell im Hinter. Ja, genau. Es ist auch sowas, es ist der Roboterhund Aibo, den gab es schon mal, kennst du vielleicht auch noch, konnte Männchen machen. 2006 haben sie den vom Markt genommen, jetzt ist er zurück, technisch rund erneuert, kann bellen, mit dem Schwanz wedeln und hat natürlich Cloud-Anbindung. Ab Januar gibt es den erstmal nur in Japan ab 1.500 Euro.
Das ist wirklich toll. Aibo heißt Kumpel. Und genau wegen diesem Kumpel geht Sony anscheinend wieder ein bisschen besser.
Ja, wenn Geld kommt, kommen die Haustiere.
Kauft ja eh keine mehr HiFi-Anlagen, haben wir gemerkt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen zu unserem Flug. Bevor Sie einsteigen, dürfen wir Sie vielleicht einmal kurz wiegen? Wer fragt denn sowas? Die Airline Finnair. Und zwar in Helsinki. Finnair traut nämlich den Schätzungen der Europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA nicht. Danach wiegt der Durchschnittspassagier 84,6 Kilo und die Durchschnittspassagierin 66,5 Kilo. Jede Fluglinie hat da so die eigenen Durchschnittswerte, aber Finnair möchte jetzt gerne selber nachwiegen, weil sie sagen, die Daten sind alt, die Menschen haben zugenommen und das, was sie 2009 gewogen haben, wiegen sie heute nicht mehr. Ich habe darüber mit dem Piloten Daniel gesprochen, der muss ja als Pilot jeden Tag umrechnen und auch berechnen, bevor er losfliegt, wer da an Bord kommt. Er möchte anonym bleiben. Ich wollte von ihm wissen, mit welchen Durchschnittsgewichten von Passagieren er eigentlich rechnet.
Wir haben bei uns Durchschnittsgewichte, das sind für einen Erwachsenen 88 Kilogramm pro Person und für Kinder 35 Kilogramm, mit denen dann unsere sogenannten Performance-Daten, bevor wir mit dem Flugzeug dann starten, berechnet werden. Das ist insofern wichtig, dass wir genaue Limits haben, wie schwer wir sein dürfen und es kommt auch auf das Wetter an, auf den Wind, die Temperatur, den Luftdruck, den wir haben. Da haben wir ein Tool, mit dem wir dann genau berechnen, welche Geschwindigkeit wir zum Abheben brauchen. Mhm. Und dafür ist es schon sehr sinnvoll, genaue Gewichtsangaben zu haben. Im Gegensatz zum Gepäck werden die Passagiere halt nicht gewogen und deswegen ist das Ganze immer nur eine ungefähre Abschätzung.
Das heißt, du siehst da vorne bei dir im Cockpit drin im Endeffekt, wie viel Masse an Menschen dann reinkommt, dann diese 88 Kilo, die du gesagt hast, und daraufhin triffst du deine Entscheidung auch, wie viel Geschwindigkeit du zum Abheben brauchst. Was entscheidet sich dann noch alles?
Es entscheidet sich vor allem auch, das fällt bei vor allem langen Flügen noch mehr ins Gewicht, der Treibstoff, den wir tanken müssen, den wir verbrauchen. Je schwerer wir sind, desto mehr Treibstoff verbrauchen wir. Und wenn wir jetzt ein deutlich höheres Gewicht haben, dann macht das auf einem Langstreckenflug schon mal ein paar Tonnen aus, die wir mehr an Kerosin verbrauchen. Für etwa 1000 Kilo, die wir schwerer sind, verbrauchen wir etwa 200 Kilo mehr Treibstoff auf einem 10-Stunden-Flug.
Welche Rolle spielt es denn dann, wo die Passagiere sich hinsetzen bei dir im Flieger?
Das ist insofern für die Schwerpunktsberechnung des Flugzeuges wichtig. Für jeden Flug wird auch nochmal berechnet, wo der Schwerpunkt liegt. Und danach wird dann die sogenannte Trimmung eingestellt. Das heißt, unser Höhenruder wird so justiert, dass es den Schwerpunkt ausgleicht, dass es ein optimales Verhältnis zu Auftriebspunkt ist, wo der Auftrieb ansetzt, und dem Schwerpunkt, an dem rechnerisch theoretisch das gesamte Gewicht dann aufgehängt ist.
Hast du schon mal jemand umgesetzt, sag mal?
Wir haben jetzt bei den Flugzeugen, die ich im Moment fliege, aus Schwerpunktsgründen noch niemanden umgesetzt. Bei den kleineren Flugzeugen, die ich früher geflogen bin, gerade wenn wir dann leer waren, vielleicht nur 50% Gäste, dann war es besonders wichtig, dass die Gäste gleichmäßig verteilt sind und nicht alle zum Beispiel hinten oder alle vorne sitzen. Da mussten wir dann tatsächlich früher öfters Passagiere umsetzen.
Laut Europäischer Flugsicherheitsbehörde wiegen Männer, die First Class fliegen, mehr als Männer, die Economy fliegen. Bei Frauen ist es andersrum. Kannst du das bestätigen?
Da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit gemacht, was jetzt die einzelnen Passagiere in den einzelnen Klassen standardmäßig wiegen und erfahrungsgemäß. Von daher kann ich das nicht so sagen.
Kannst du was dazu sagen, ob zum Beispiel, je nachdem in welche Länder du fliegst, mit anderen Körpergewichten gerechnet wird?
Also wir haben grundsätzlich die gleichen Standardgewichte, die im System hinterlegt sind. Es ist jedoch tatsächlich so in der Praxis, dass es einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel eine Nordamerika-Strecke fliegt oder eine Afrika-Strecke, wo dann die Gewichte durchschnittlich etwas leichter sind. In der Praxis macht sich zum Teil der Treibstoffverbrauch doch bemerkbar, dass man auf Nordamerika-Flügen etwas mehr verbraucht, was man darauf zurückführen kann, dass die Durchschnittsgewichte dort nicht ganz stimmen, sondern dass der Passagier dort etwas schwerer ist als berechnet.
Spielt denn das Körpergewicht eigentlich bei dieser ganzen Aktion und auch jetzt bei dieser Wiegeaktion wirklich so eine große Rolle? Ich meine, da nimmt doch sowieso jeder 4 Handgepäckstücke mit, oder?
Die Handgepäckstücke sind richtig, aber für die haben wir auch Standardgewichte. Und das Körpergewicht spielt insofern schon eine Rolle. Durch die hohe Zahl an Passagieren macht das in der Summe, selbst wenn es nur 5 oder 10 Kilo pro Passagier sind, die ja abweichen sollte vom Standardgewicht, fällt das schon ins Gewicht.
Wie findest du die Aktion, die Finnair da jetzt startet mit dem Wiegen?
Also ich persönlich finde das erstmal eine gute Idee. Daraus kann man genaue Berechnungen machen. Wichtig ist für mich natürlich, dass das Ganze freiwillig abläuft und dass das Ganze diskret abläuft. Also es muss auf den Datenschutz geachtet werden.
Sagt Pilot Daniel. Vor dem Abflug auf die Waage, und zwar nicht nur das Gepäck, sondern jeder Fluggast. Die Fluggesellschaft Finnair will das in Helsinki mit Passagieren ausprobieren. Dabei geht es nicht darum, übergewichtige Fluggäste zu ermitteln und die dann zur Kasse zu bitten, sondern einfach nur um die beste Gewichtsverteilung im Flieger.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der Attentäter von New York kommt aus Usbekistan und auch die Anschläge in Stockholm, Istanbul, St. Petersburg sind von Usbeken verübt worden. Der Stern und die Welt, die titeln heute damit Usbekistan, eine Keimzelle des Terrors. Andere Headline, Usbekistan, wo Islamisten ihre Attentäter erschaffen. Das klingt alles ziemlich reißerisch. Was da dran ist, habe ich heute mit unserem Korrespondenten für Zentralasien besprochen, mit Markus Sambale. Der Attentäter von New York hatte sich nämlich auch erst in den Staaten radikalisiert. Deswegen wollte ich von Markus Sambale wissen, ob man denn dann eine Verbindung nach Usbekistan ziehen kann.
Also man versucht es natürlich und das ist naheliegend, weil man fragt, wie kann es sein, dass dieser Mann eben zum Täter wurde, und da versucht man alle Spuren nachzugehen, und gerade weil Usbekistan ja nun öfter aufgetaucht ist in letzter Zeit, wenn es um Terroranschläge ging, dann haben auch hier Regionaljournalisten versucht, in Taschkent, in der Hauptstadt von Usbekistan, rauszufinden, was ist das für eine Familie, aus der er stammt, was ist das für eine Ecke, wo er gewohnt hat, auch wenn das schon eine ganze Zeit her ist, und da ist man nicht wirklich fündig und auch nicht wirklich schlauer geworden, muss ich sagen. Also das ist eine sehr unauffällige Familie in der usbekischen Hauptstadt, 4 Kinder. Er war der älteste von 4, der einzige Sohn, und ist in der Zeit in Usbekistan wohl gar nicht mit radikalen oder extremistischen Äußerungen aufgefallen. Und wenn man jetzt speziell sich diesen einen Fall anguckt, des New Yorker Attentäters, des Tatverdächtigen da, dann bringt die usbekische Spur erstmal einen gar nicht so viel weiter.
Dennoch ist die Zahl der Attentäter zum Beispiel bei den Anschlägen in Istanbul, St. Petersburg und Stockholm, das sollen ja alles Usbeken gewesen sein, ist die auffallend hoch. Attentäter aus Zentralasien. Warum gerade diese Region?
Es gibt da nicht die eine einfache Antwort. Einmal muss man sagen, jeder einzelne Täter hat seine einzelne Biografie, klar. Trotzdem ist das natürlich auffällig mit Usbekistan, aber man könnte jetzt nicht sagen, dass das wirklich so eine Keimzelle des Terrors ist, denn die Lage ist sehr, sehr kompliziert. Usbekistan ist vor 26 Jahren unabhängig geworden, war vorher Teil der Sowjetunion, und danach gab es schon einige Veränderungen in dem Land. Es hat mehr islamische Gruppierungen gegeben. Es gab auch Islamisten, die versucht haben, dort aktiv zu werden, aber die sind auf einen sehr autoritären Staat gestoßen, der sehr, sehr hart vorgegangen ist. Und zwar nicht nur gegen die extremen Gruppen, sondern auch gegen die Gemäßigten. Und es gibt schon einige Experten, die sagen, gerade dieses harte Vorgehen, diese Unterdrückung jedweder andersdenkenden Meinung und eben auch jede Art des Islams kann dazu geführt haben, dass sich manche mehr radikalisiert haben. Das ist das eine. Und das andere ist, die Region Zentralasien ist schon eine heikle Region. Es ist nicht weit bis Afghanistan. Auch das Grenzgebiet zu den Nachbarstaaten, da gibt es ein Tal, das Ferghana-Tal, das ist zu einer Art Rückzugsraum für Islamisten geworden. Die haben da schon einige Gebiete gefunden, wo sie aktiv sein konnten. Und gerade in den letzten Jahren hat dann die Terrormiliz IS versucht, gerade ganz gezielt bestimmte Leute auch in der Region anzusprechen. Und ein paar Tausend sollen sich dem IS angeschlossen haben.
Was weiß man denn genaueres über die Vorgeschichte dieser Attentäter? Gibt es da vielleicht ähnliche Muster?
Was auffällt, ist, dass die Radikalisierung tatsächlich dann erst im Ausland stattgefunden hat. Also jetzt im jüngsten Fall offenbar in den USA. Es gab ja auch diesen Anschlag in St. Petersburg hier im Frühjahr in Russland. Auch da war es ein Tatverdächtiger, der aus Usbekistan stammt. Da hat man auch festgestellt, der hat eine ganze Weile schon in Petersburg gelebt. Und hat da offenbar über das Internet vor allen Dingen den Kontakt zu radikalen Gruppen gefunden und hat auch da gesagt, er sei vom IS animiert worden, dann diesen Anschlag zu begehen. Es scheint auf irgendeine Art auch dieses Leben in der Fremde zu sein, was dann bestimmte Leute wohl noch anfälliger macht für diese Radikalisierung. Die letzte Erklärung ist auch da immer noch schwierig, und gerade im aktuellen Fall muss man sicherlich auch noch ein bisschen abwarten, was die Befragungen und die Verhöre in den USA so ergeben.
Das heißt, Markus, nur noch mal zusammengefasst, man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen besonderen Nährboden eben dort in Zentralasien oder Usbekistan.
Nein, das finde ich zu verallgemeinernd, denn es sind ja sogar Staaten, die auch sehr entschlossen gegen radikale Gruppen kämpfen. Zum Teil kann das eben vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt auslösen, aber es ist nicht so, dass diese Staaten das dort tolerieren würden. Klar, das sind zum Teil schwache, zum Teil korrupte Staaten, auch einige arme Länder dabei, aber es ist nicht so, dass das irgendwie ein Nährboden wäre. Ich finde, das ist eine Vereinfachung, eine Verkürzung, denn bei einem Land von 30 Millionen Einwohnern wie Usbekistan tut man den vielen Menschen, die sich genauso aufregen und die so genauso zornig sind über jeden Terroristen, Unrecht, wenn man sagt, ihr Land sei komplett quasi Nährboden für Terrorismus.
Es ist erstmal ein Fakt, dass Herkunftsländer der Attentäter von New York, St. Petersburg und Stockholm, dass das Usbekistan ist. Vorsichtig muss man eben mit Schlussfolgerungen in Sachen Terror sein, sagt unser Korrespondent Markus Sambale.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Adolf Hitler ist tot. Mittlerweile ganz sicher. Aber hat er sich wirklich am 30. April 1945 umgebracht? Es gibt ja reichlich Verschwörungstheorien, die sagen, es war alles ganz anders. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange gelebt. Wer an sowas glaubt, der bekommt jetzt neues Futter. Es sind nämlich alte CIA-Dokumente aufgetaucht. Jörg, wo kommen die denn bitte schön her?
Du erinnerst dich noch an die Kennedy-Akten Anfang dieser Woche. Die sind ja nach langer Geheimhaltung veröffentlicht worden, aber nicht nur die, auch viele andere Akten, darunter ein Bericht eines Agenten aus Kolumbien, und der sagt, Hitler hat noch in den 1950er Jahren da gelebt, umgeben von vielen anderen geflüchteten Nazis und unter dem Namen Adolf Schüttelmeier.
Adolf Schüttelmeier, da hat sich jemand ausgedacht, oder? Was soll das denn sein?
Der Name klingt wirklich schon danach. Ultimativer Beweis soll aber ein Bild sein, auf dem zwei Männer zu sehen sind. Der eine von davon sieht tatsächlich Adolf Hitler ähnlich, aber das Bild ist so grobkörnig, da ist nicht mal klar, ist das jetzt wirklich ein Foto oder hat da einer was gemalt?
Also können wir das an der Seite legen und sagen, das ist wirklich ein Fake?
Ja, weil selbst die CIA-Leute damals schon, die haben das nicht geglaubt und haben es direkt an die Seite gelegt. Interessant finde ich aber, wie jetzt heute bei uns damit umgegangen wird. Wenn du danach googelst, da tauchen als erstes tendenziöse Seiten wie RT Deutsch oder Epoch Times auf. Und die haben das beide zügig aufgegriffen. Und da kommt die Nummer mit dem, kannst du vergessen, erst ziemlich zum Schluss. Hier mal der Anfang des Artikels von Russia Today. RT liegen Dokumente vor, die darauf hindeuten können, dass Adolf Hitler noch lange Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs am Leben war. Es gibt auch offenbar eine ganz klare Nachfrage nach solchen Theorien, die da bedient wird, weil wenn du bei Google mal Adolf Hitler eingibst, erste Suchwortergänzung, Adolf Hitler lebt.
Es hörte sich schon von Anfang an wie eine schlechte Comedy an mit einem schlechten Namen, Adolf Schüttelmeier. Und wir können an dieser Stelle auch belegen, Geschichtsschreibung muss an dieser Stelle nicht mehr neu passieren. Das ist doch auch mal gut.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Rauchen ist ungesund und manchmal eben auch tödlich. Gute Nachricht also, wenn in einer Studie rauskommt, die Zahl der Raucher weltweit ist in den Jahren 1990 bis 2015 um fast ein Drittel zurückgegangen. In Deutschland geht die Zahl der Raucher auch zurück, aber deutlich langsamer. Wenn wir wirklich was ändern wollen, dann müssten wir nach Japan, beziehungsweise uns die Geschichte aus Japan zum Vorbild nehmen. Vielleicht habt ihr es auch gehört, eine Firma sagt, ihr bekommt Urlaubstage, wenn ihr nicht mehr raucht. Also keine Strafe, keine Verbote, sondern Nudging. Englisch für Anstupsen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting erklärt uns, ob Nudging so eine gute Idee ist.
Ihr habt es vielleicht mitbekommen, diese Geschichte von dieser Marketingfirma aus Tokio. Büro relativ weit oben, 29. Stock. Und weil im Gebäude Rauchen verboten ist, muss jeder, der rauchen will, in den Lift steigen, runterfahren, sich dann eine anstecken und wieder rauffahren. Und das dauert Minimum 10 Minuten. Also, so die Überlegung, wer nicht raucht, arbeitet mehr, spart dem Unternehmen also Zeit und müsste belohnt werden. Nicht mit einem, nicht mit drei, sondern mit 6 Urlaubstagen pro Jahr.
Das ist ein Nudge, definitiv.
To nudge, jemanden vorsichtig anstupsen. Nicht verbieten, nicht befehlen, nur ein bisschen in die Richtung stupsen. Georg Liebig, der hat zu Nudging geforscht im Bereich Nachhaltigkeit und Gesundheit. Also genau dieser Fall.
Die Idee von Nudge ist, bessere Entscheidungen zu treffen. Für Gesundheit, für ein besseres Leben, für mehr Wohlbefinden, für die Leute, die entscheiden.
In der Firma, heißt es, hätten sich bereits mehrere Mitarbeiter zum Aufhören entschieden. Die Firmenleitung sagt, super, wenn sie das bis Jahresende durchhalten, bekämen auch sie die 6 vollen Tage. Tolle Idee, oder?
Die 6 Urlaubstage sind exakt die Zeit, die die Raucher übers Jahr mit Rauchpausen verbringen.
Schreibt Florian, und Heribert und Andreas finden es auch gut.
Will ich so haben. Sehr gut.
In den Kommentaren auf unserer Facebook-Seite halten das die meisten für eine gute Idee. Aber einige, zum Beispiel Oliver, sind skeptisch.
Was meine Firma betrifft, als ob wir in den Raucherpausen Eier schaukeln würden. 9 von 10 Pausen sind eher Meetings in geschlossener Umgebung und produktiver als alle anderen Meetings zusammen, weil weniger Arschlöcher, die ihre unwichtige Meinung kundtun müssen.
Dieses Nudge-Prinzip, das kennen wir alle zum Beispiel aus dem Supermarkt, wo wir genudged werden, die teuren Produkte in Schulterhöhe zu kaufen, während wir uns für die günstigen oft bücken müssen. Die Krankenkassen haben Bonusprogramme, in denen sie ihre Kunden für Vorsorgeuntersuchungen belohnen. Hautkrebs-Screening beispielsweise gibt 200 Punkte, aktive Mitgliedschaft im Sportverein 500. Am Ende kann ich mir dann entweder einen Fitness-Tracker bezuschussen lassen oder das Geld direkt in bar.
Also ich finde es wichtig, es Leuten einfach zu machen, gute Entscheidungen zu treffen für sich selbst. Gesund zu leben, nachhaltig zu leben, für Wohlbefinden, für sich selbst und für andere irgendwie zu sorgen.
Für sich und andere sorgen soll auch derjenige, der sich für einen Telematiktarif bei seiner Autoversicherung anmeldet. Das Prinzip: Pay as you drive. Zahle, wie du fährst. Schnelles Beschleunigen, scharfes Bremsen oder rasantes Kurvenfahren, das gibt Punktabzug. Wer aber geschmeidig fährt, kann Geld sparen. Und auch hier teilen sich die Meinungen. Nudging empfinden manche einfach nur als Eingriff und Bevormundung, wie Robert.
Ich leiste einen erheblichen Beitrag zur Steuerlast. Was ich für meine Gesundheit mache, das ist mir überlassen.
Naja, also die Leute können sich ja immer noch freiwillig dafür entscheiden.
Dass Nudging in jedem Fall sehr gut funktionieren kann, das zeigt das Beispiel Organspende. Während in Deutschland nur einer von 10 ein Organspender ist, sind es in Österreich mehr als 9 von 10. Weil nämlich die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert, haben Österreicher, anders als in Deutschland, von vornherein gesagt, du bist von Natur aus Organspender, in der Default Position.
Und Default bedeutet, was ist die Voreinstellung? Was ist sozusagen automatisch gewählt, wenn die Leute sich nicht bewusst entscheiden müssen?
Und Default bei der japanischen Marketingagentur ist jetzt eben 6 Urlaubstage für jeden, der nicht raucht. So. Der Wirtschaftsnobelpreis, der ging ja in diesem Jahr an Richard Thaler, den Vater des Nudgings. Der hat schon vor Jahren herausgefunden, dass wir nicht 24/7 die guten, rationalen Entscheider sind, für die wir uns halten.
Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir total unbewusst.
Wir sind häufig faul und wollen einfach der Herde hinterher trotten. Allein schon deshalb sollten wir langsam anfangen, uns einfach mehr zum Nudgen zu nudgen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Cheops-Pyramide, höchste Pyramide der Welt, mehr als 4500 Jahre ist sie alt und steckt immer noch voller Geheimnisse. Seit langem vermuten ja da die Forscher, da könnten noch mehr Räume drin sein, als die man bisher entdeckt hat. Und jetzt soll es dafür auch einen Beweis geben. Jörg hat sich es für uns ein bisschen genauer angeschaut. Wie haben die Forscher das rausgefunden?
Ja, abgedrehte Methode. Die haben kosmische Strahlung dafür genutzt, sogenannte Myonen. Die prallen ständig auf die Erde, sehr viel. Sehr gleichmäßig, pro Minute auf jeden Quadratmeter etwa 10.000 Stück. Aber wenn diese Myonen jetzt auf feste Materie stoßen, zum Beispiel auf den Sandstein der Pyramide, dann werden sie abgelenkt und werden langsamer.
Wir haben das die Forscher gemacht? Messgeräte im Innern der Pyramide aufgestellt oder was?
Ja, ein bisschen helles Kärchen. Also, die haben es wirklich genauso gemacht. Die haben in der bekannten großen Grabkammer, die gibt es ja, da haben sie ein paar Monate lang in alle Richtungen gemessen. Man weiß ja, wie viele Steine über dieser Grabkammer liegen, beziehungsweise liegen müssten, wenn es eben nur Steine sind. Also kann man ausrechnen, wie viele dieser Myonen in der Grabkammer ankommen müssten. Mhm. Und dabei haben sie gemerkt, es gibt Abweichungen. Die Teilchen kommen anders an als berechnet. Also, logische Folgerung, da muss zwischendurch noch was anderes sein. Ein Hohlraum, ein großer. Die Forscher sagen, der könnte so groß sein wie ein kleines Passagierflugzeug.
Bohrmaschine raus nachgucken?
Mhm. Wird aber so schnell nicht passieren. Der frühere Generalsekretär der Altertümerverwaltung in Ägypten, das ist der Mann, der auch für die Pyramiden da zuständig war und sich gut auskennt, der sagt, er glaubt nicht an die Sache mit dem Hohlraum. Seine Erklärung, da sind andere Baumaterialien im Spiel. Auch die würden eben die Myonenstrahlung verändern. Zum Beispiel könnte es da einen großen Raum geben, der aber komplett mit Sand gefüllt ist, um die Pyramide erdbebensicher zu machen. Also dass dieser Hohlraum da, dieser mögliche angebohrt wird, das steht jedenfalls erstmal
das
nicht zur Diskussion.
Das wäre ja auch bitter. Überleg mal.
Da steht ein Raumschiff drin.
Das wäre natürlich toll. Das wäre super. Wahrscheinlich nicht möglich. Aber mit dem Sand, weißt du, dann grabst du da rein, du zerstörst quasi jahrhundertealtes, traditionelles Bauwerk und dann findest du da Sand.
Ja? Das ist auch geil.
Das ist ja echt eine Niete.
Wenn es draußen keinen mehr gibt.
Warum eigentlich nicht?
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Kam nicht, steht heute im Protokoll der spanischen Staatsanwaltschaft. Der ehemalige Präsident der katalanischen Regionalregierung Puigdemont, der kam nicht nach Madrid zur Anhörung. Aus dem Grund bleibt dem spanischen Generalstaatsanwalt keine andere Wahl, als einen europäischen Haftbefehl zu beantragen. Dieser wurde heute auch von der zuständigen Richterin erlassen. Puigdemont und noch ein paar Ex-Minister der katalanischen Ex-Regierung sind wegen der Abspaltung von Spanien angeklagt. Dem Anspaltung Verhandlungsprozess. Reinhard Spiegelhauer, Deutschlandfunk Nova in Madrid. Wie haben denn Putsch de Mon und die anderen Angeklagten ihr Wegbleiben vom Gerichtstermin heute begründet?
Naja, Putsch de Mon sagt, ich bin ja eigentlich noch Regierungschef. Ich bin der legitime Regierungschef. Ich kann weder abgesetzt sein, noch kann ich mich für irgendwas verantworten, strafrechtlich, weil ich gar nichts gemacht habe. Das alles ist ein politischer Prozess. Und deswegen erscheine ich auch nicht. Und natürlich auch, damit die Weltöffentlichkeit sieht, wie der spanische Staat uns Katalanen verfolgt.
Was genau bedeutet dieser europäische Haftbefehl? Können also diese Leute quasi überall in Europa festgenommen werden?
Ja, das ist eine Methode, mit der sehr schnell und sehr effektiv im Prinzip Leute festgenommen und vor allem dann eben ausgeliefert werden können. Dafür ist das gemacht worden. Das soll im Prinzip nicht länger als 10 Tage dauern. Es gibt aber eine kleine Komplikation, was jetzt gerade Putsch de Mon angeht und die Minister. Es gibt 32 Straftatbestände genau, bei denen es egal ist. Da wird gar nicht weiter geprüft, da wird direkt ausgeliefert. Aber Rebellion, das ist der Hauptanklagepunkt, der denen jetzt vorgeworfen wird, der ist halt nicht unter diesen 32 Punkten. Und deswegen kann es durchaus sein, dass ein Richter in Belgien sagt, nein, wir liefern die nicht aus.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Rebellion, es drohen bis zu 30 Jahre Haft auch. Sie selbst sehen die Anklage als völlig überzogen, Putsch de Mon und Co. und sprechen von einem politischen Prozess. Könnten denn Putsch de Mon und seine Minister als politisch Verfolgte eigentlich auch Asyl in der EU beantragen?
Nein, also dass es Asyl geben könnte, das ist praktisch ausgeschlossen. Das hat auch der Berater von Putsch de Mon in Belgien schon so gesagt. Das ist ein Menschenrechtsanwalt, der kennt sich da gut aus. Der hat das auch schon mit ETA-Terroristen früher versucht, dass die Asyl bekommen in Belgien. Das hat nicht geklappt. Das würde mit Putsch de Mon sicherlich noch weniger klappen. Aber ja, es gibt eben diese Möglichkeit, dass sie möglicherweise ganz schlicht nicht ausgeliefert werden.
Am 21. Dezember soll es jetzt Neuwahlen in Katalonien geben. Könnte es denn sein, dass bis dahin die Anführer der Separatisten in Untersuchungshaft sitzen und somit gar nicht antreten können?
Also es ist möglich, dass sie entweder bis dahin noch nicht ausgeliefert sind. Es kann sein, dass sie bis dahin im Knast sitzen. Ja, und es kann in der Tat sein, dass sie nicht antreten können zur Wahl. Aber das wird die Separatisten sicherlich am Ende nicht schwer behindern. Also es wird eine Liste aufgestellt werden oder es werden die Parteien weiterhin antreten. Und im Moment sieht es so aus, dass die Stimmung so ist, dass sie sogar leicht dazu gewinnen. Wobei, ob sich das dann am Ende in der größeren Mehrheit an den Sitzen auch zeigt, das ist die große Frage. Im Moment sieht es so aus, dass es genauso ausgehen würde wie 2015.
Ein paar kamen, ein paar nicht und Putsch de Mon war auch nicht mit dabei. Trotz Vorladung sind die Ex-Minister der katalanischen Ex-Regierung nicht in Madrid beim Gerichtstermin heute erschienen. Jetzt gibt es einen europäischen Haftbefehl.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mutterschutz und Elterngeld könnten den asiatischen Elefanten vor dem Aussterben retten. Das schreiben mehrere französische Wirtschaftsforscher und Biologen in einer Studie. Sie haben sich die Populationen asiatischer Elefanten in Laos angeschaut. Dort werden viele der Tiere in Gefangenschaft gehalten und arbeiten für ihre Besitzer zum Beispiel in der Forstwirtschaft. Außerdem werden viele der Tiere in die Nachbarländer exportiert, damit Touristen darauf reiten können. Dass die Elefanten als Nutztiere eingesetzt werden, ist im Prinzip kein Problem, schreiben die Wissenschaftler. Problematisch ist aber, dass allein eine Schwangerschaft bei einem Elefantenweibchen 22 Monate dauert. Weitere 2 Jahre säugt sie ihr Kalb. In dieser Zeit fällt sie als Arbeitstier weitgehend aus. Weil vielen Besitzern so ein Ausfall aber zu teuer ist, verhindern sie, dass ihre Elefanten schwanger werden. Die Forscher schlagen deshalb als Lösung vor, die Elefantenbesitzer zu entschädigen, ihnen quasi Mutterschutzhilfen und Elterngeld zu zahlen. Damit könne es sich für die Halter lohnen, einen Jungelefanten großzuziehen. Wer Sit-Ups oder Liegestützen macht, der bleibt nicht nur länger fit, sondern kann sogar seine Lebenszeit verlängern. Das sagen australische Forscher, die sich angeschaut haben, welche Wirkung Sportübungen haben, die die Muskelkraft stärken. Demnach reduzieren Leute, die Kraftübungen machen, ihr Risiko, früh zu sterben, um 23%. Und sie sollen sogar ihr Risiko reduzieren, an Krebs zu sterben, und zwar um 31%. Dafür muss man übrigens nicht ins Fitnessstudio gehen, sagen die Forscher, sondern es reichen Übungen, die mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, wie eben Sit-Ups oder Liegestützen. Das haben die Daten von mehr als 80.000 Erwachsenen aus England und Schottland ergeben. Den Forschern zufolge zeigt ihre Studie, dass Sportübungen, die Muskelkraft fördern, genauso wichtig für unsere Gesundheit sein könnten wie Fitness, die unser Herz-Kreislauf-System stärkt, also Joggen oder Radfahren. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt übrigens, Erwachsene sollten jede Woche insgesamt 150 Minuten Herz-Kreislauf-Training machen und an 2 Tagen Kraftübungen. Koffer einchecken, Wasserflasche austrinken, Pass vorzeigen und auf die Waage steigen. So läuft das jetzt am Flughafen von Helsinki bei Finnair. Allerdings will die Fluggesellschaft das nicht machen, um den Leuten bei Übergewicht mehr Geld abzuknöpfen, sondern sie will rausfinden, wie viel eigentlich ein durchschnittlicher Passagier heute wiegt und wie schwer sein oder ihr Handgepäck normalerweise ist. Dazu gibt es nämlich bisher nicht genug Infos, sagt Finnair. Das ist aber wichtig, vor allem weil eine Fluglinie damit besser berechnen kann, wie viel Treibstoff eine Maschine an Bord haben muss. Wer sich über diese Wiegeaktion ärgert oder wem es peinlich ist, auf die Waage zu steigen, keine Sorge, die Fluggesellschaft bittet Fluggäste, das freiwillig zu machen. Und das Gewicht sieht auch nur der Mitarbeiter an der Waage.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, wir machen euch reich im Alter. Kein Lotto, kein Gewinnspiel, keine Sorge, sondern einfach nur goldene Tipps. Und weil Riester Betriebsrente und Co. ziemlich spießig klingen, schauen wir heute in der Tat aufs Goldene, nämlich aufs Gold, was funkelt und später noch ordentlich Rendite bringt. Jörg, das ist eigentlich ein Klassiker. Gold funktioniert es auch?
Mittlerweile ist es ein Klassiker. Es hat so gut funktioniert in den letzten Jahren, dass es fast schon wieder spießig ist. Guck mal 40 Jahre zurück. 1977, da lag der Goldpreis bei ungefähr $100. Aktuell $1,280. Das heißt, wenn du damals $10,000 investiert hättest, hättest du heute 128.000. Davon kann man schon eine Zeit leben. Aber dir muss auch klar sein, solche Investitionen, die haben fast immer ein höheres Risiko als das spießige Rentensystem, weil es kann eben auch massiv nach unten gehen. Ist beim Gold in den letzten Jahren nicht passiert. Aber was da passiert ist, du hast unter Umständen den falschen Zeitpunkt erwischt für einen Ausstieg, wenn du das Geld dann irgendwann brauchst. Beim Gold vor 5 Jahren war der Preis noch deutlich höher, $1,750 damals.
Investieren wir doch lieber in was mit Substanz. Ich meine, Gold ist schön, aber es glänzt. Wir bräuchten was, was man auch benutzen kann und trotzdem glänzt. Oldtimer sind gerade total angesagt. Was damit?
Sind das die Dinger, die ein H-Kennzeichen kriegen?
Ja, hinten, ganz hinten, hinterletzte Ziffer.
So, ja, da geht's aber schon los, weil wenn du guckst, H-Kennzeichen heute, das sind Autos von 1987. Also Golf 2, Opel Kadett E und die werden wahrscheinlich erst dann richtig wertvoll, wenn es nur noch jeweils eins auf der ganzen Welt gibt. Kannst du lange warten. Mhm. Was interessant ist, das sind die Sondermodelle. Autos, von denen nur ganz wenige gebaut wurden, die auch damals schon teuer waren. Und du solltest wirklich ein bisschen Ahnung von der Sache haben. Die ziehen dich sonst erbarmungslos über den Tisch, drehen dir irgendwelche Rostlauben an. Mhm.
Das will man natürlich auch nicht irgendwie, ne? Und dann braucht man auch irgendwie eine Garage dazu. Lass uns über was sprechen, was nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch sonst gerade durch die Decke geht. Bitcoins. Was damit?
In den letzten Wochen um 70% zugelegt. Das ist anständig. Hättest du vor 5 Jahren 1000 Bitcoins gekauft, dann würdest du jetzt hier nicht stehen. Dann wärst du in Rente. Die sind dir gestiegen. Ich glaube, da ist auch noch mehr drin, weil die Währung immer beliebter wird. Die Nachfrage steigt mehr und mehr. Aber ehrlich gesagt, ich kapiere gar nicht so ganz, wie diese virtuelle Währung da funktioniert, ob das wirklich ein dauerhafter Boom überhaupt sein kann. Wie geht's dir? Blickst du da durch?
Och nö.
Nö, auch nicht.
Nee, das müssen andere erklären.
Grundregel, kein Geld in was reinpumpen, wo du nicht verstehst, wie es funktioniert. Mhm. Wie willst du sonst wissen, ob und wann du da aussteigen
kannst? Das stimmt, das ist wirklich schwierig. Gibt's denn da noch was Durchgeknalltes, irgendwie, wo man das Geld reinstecken kann, wo man sagen kann, jawohl, da verdienst du auch später was mit?
Lego? Hast du früher mitgespielt? Hättest du mal die Packung nicht aufgemacht beim Geburtstag? Ja.
Welche Packung?
Nee, ernsthaft, alle. Entwickelt sich gerade ernsthaft zum ernsthaften Anlageobjekt. Jetzt nicht die Massenmodelle, nein, das nicht. Sondern vor allen Dingen die Limited Edition Sachen. Teuerstes Modell aller Zeiten ist der Ultimate Collector's Millennium Falcon. Also eine ältere Version des Star Wars Raumschiffs. Ladenpreis waren damals 400 Euro. Ist auch echt schon ein Pfund. Aber heute, aktueller Marktpreis, unausgepackt und zusammengebaut, 3.000 Euro.
Das ist natürlich ordentlich.
Was du auch machen kannst, das erste iPhone. Wenn du es dir damals vor 10 Jahren gekauft hast und zufällig vergessen hast, das auszupacken und zu benutzen. Im Januar ist so ein Gerät für fast 34.000 Euro verkauft worden.
Und mit deinen Computerscenen war das keine Aussicht oder was?
Nicht so ganz.
Die Schrottdinger. Vielleicht kann man ja nochmal ein Modem irgendwie, ein sehr rares Modem irgendwann. Absurde Anlagen im Alter, die Geld bringen. Darüber hat Jörg Brunsmann gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Videoassistent, der Videoschiedsrichter in der Fußball-Bundesliga, der ist sehr, sehr umstritten. Und heute, an diesem Tag, rudert der DFB aufgrund der ganzen Kritik zurück. Der Videoschiedsrichter wird nicht abgeschafft, sondern nur angepasst. Das Fachmagazin Kicker berichtet heute darüber, der Videoschiedsrichter soll also jetzt dann eingreifen, nicht mehr, wenn keine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen vorliegt, sondern generell. Christian Streich, kennt ihr, meinungsstarker Trainer vom SC Freiburg, der hat heute nochmal erklärt, wie es vorher war.
Uns wurde gesagt, nur bei gravierenden Fehlentscheidungen, und das ist auch der Punkt, bei gravierenden Fehlentscheidungen greift der Videoschiedsrichter ein, sonst bleibt die ganze Hoheit beim Schiedsrichter. der auf dem Platz steht.
Jetzt darf also der Videoassistent die ganze Zeit sagen, das war ein Foul, das war Abseits, das musst du nochmal pfeifen und nicht nur bei Fehlentscheidungen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hashtag Asylbewerber war heute lange in den Trending Topics bei Twitter und wer heute seine News-App morgens geöffnet hat, hat wahrscheinlich direkt mehrere Themen rund ums Thema Asylbewerber gefunden. Viele Zahlen sind da heute im Raum und wir ordnen die zusammen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio nochmal genauer für euch ein. Erstmal ein Bericht mit abgelehnten Asylbewerbern, die anscheinend verschwunden sind aus der Bild. Da hat die Bild Zahlen aus dem Dezember 2016 verglichen. Da waren rund 54.000 Menschen als ausreisepflichtig gemeldet. Aber 2016 hätten von denen nur rund 23.000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Guten Morgen Deutschland bezogen. Also die Differenz hier, 30.000 Menschen sollen also die Leistung nicht bezogen haben. Deswegen schreibt die Bild 30.000 abgelehnte Asylbewerber spurlos verschwunden. Gudula Geuter, kann man das wirklich so pauschal sagen?
Das kann man überhaupt nicht sagen. Beide Zahlen sind richtig und sie haben wenig miteinander zu tun. Das liegt vor allem daran, dass die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen, das sind diejenigen, die zum Teil abgeschoben werden könnten oder die auf jeden Fall aber eben keinen Aufenthaltsstatus mehr haben, dass das nur zur Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte Leute sind, die als Flüchtlinge gekommen sind. Das heißt, das sind überwiegend andere Ausländer, deren Visum zum Beispiel abgelaufen ist. Das ist fast die Hälfte, sind 49% oder so. Mhm. Wenn man das rausrechnet, dann hat man das fast schon erklärt damit. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der das schwierig macht, das Statistische Bundesamt, von dem diese Zahlen stammen über die Leute, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kriegen. Das sagt, das kriegen sie von den Stellen, die das auszahlen. Das sind also zum Beispiel die Kommunen. Und die schreiben den Status nicht immer dazu. Die schreiben zum Teil auch einfach Status offen und das verzerrt diese Statistik. Also völlig unbrauchbar.
Lass uns nochmal auf die Zahl der freiwilligen Ausreisen schauen. Die soll ja auch höher sein als bislang angegeben. Wieso gibt es eigentlich beim BAMF da keine richtig wirkliche Statistik darüber, wer wann kommt und wer wann geht?
Also das eine ist die Zahl, die immer wieder genannt wird und das ist die Zahl, die die Behörden genau kennen. Das sind nämlich die Leute, die Geld kriegen dafür, dass sie ausreisen oder um ihnen das zu erleichtern, dass sie ausreisen. Und die tatsächliche Zahl ist wesentlich höher. Darauf hat Ulla Jelpke heute hingewiesen, die linken Politikerin, die regelmäßig diese Anfragen zu Zahlen stellt. Das sind nämlich gut 34.000 und damit 10.000 mehr als diese Zahl, mit der immer operiert wird, mindestens. Und mindestens, das ist eben auch das, was du jetzt fragst, warum gibt es keine genauen Zahlen, das ist gar nicht so einfach, denn es wird nicht unbedingt registriert, wer ausreist. Wenn jemand zur Ausreise verpflichtet ist, dann kriegt er eine sogenannte Grenzübertrittsbescheinigung, das ist ein gesetzlich nicht vorgesehenes Formular und das hat einen Abschnitt unten dran und das soll derjenige sich abstempeln lassen. Das Interesse, das er daran hätte, wäre, dass er nicht irgendwie Schwierigkeiten kriegt, wenn er noch mal einreisen will oder so. Nur, wir haben offene Grenzen im Schengen-Raum. Das heißt, das kann man nicht überall abstempeln lassen. Man kann dann auch im Heimatland in die deutsche Botschaft gehen. Nur diese Fälle fließen in die Statistik gar nicht ein. Das heißt, es gibt diese Zahlen nicht. Und da sagt eben die linken Politikerin Jelpke, das sei ein Skandal. Man müsse diese Zahlen besser erheben, weil hier eben mit Zahlen operiert wird, die immer das so aussehen lassen, als gäbe es da ein Vollzugsdefizit.
Unglaublich komplex die ganze Sache. Lass uns noch auf die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts schauen, wer Schutz in Deutschland sucht. Was ist da besonders spannend?
Die haben einfach mal summiert, wie viele Leute insgesamt in Deutschland sind, die aus humanitären Gründen, also als Flüchtlinge im weiteren Sinn, gekommen sind und die jetzt entweder anerkannt sind oder abgelehnt, mit welchem Status auch immer. Und das sind 1,6 Millionen. Das heißt, 16 von 100 Ausländern, die in Deutschland sind, sind aus humanitären Gründen gekommen.
Außerdem sollen die Verwaltungsgerichte ziemlich unter der Last der Asylklagen leiden. Die Zahl hätte sich anscheinend verfünffacht.
Ja, das hat seine Gründe. Also der eine Grund ist, dass natürlich jetzt die ganzen Bescheide ergangen sind durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das heißt, jetzt haben die Leute Gelegenheit, dagegen zu klagen. Und dann gibt es aber auch ganz spezifische Gründe. Und ein sehr großer Teil dieser Klagen sind Syrer, die ihren Status verbessern wollen, die also nicht nur subsidiärschutzberechtigt sein sollen, sondern nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden wollen. Und der Grund ist einfach, dass sie hoffen, ihre Familie nachholen zu können. Und ein anderer Grund ist, dass die Erfolgsquoten auch gar nicht so schlecht sind. Das gilt für diese Syrer, zumindest in der ersten Instanz. In der zweiten Instanz sieht es zum Teil schon anders aus. Aber in geringerem Maß gilt das auch für Afghanen.
Ziemlich viele News und ziemlich viele Zahlen heute rund um das Thema Asylbewerber. Wir haben sie versucht einzuordnen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Das war die Redaktionskonferenz. Wir trotten jetzt erstmal nach Hause, denn
wir sind häufig faul und wollen einfach der Herde hinterher trotten.
Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.